und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Was war das? Okay. Ja, das zweite Wochenende ohne Formel 1. Ja, ne? Nächstes Wochenende auch noch Pause und dann geht's wieder los in Austin mit einem Sprint-Wochenende. Da sprechen wir dann aber natürlich im Detail nochmal in der kommenden Woche drüber, was da so abgeht und wer da so als Favorit ins Rennen reingeht. Trotzdem war Motorsport natürlich am Wochenende ja einiges vorhanden, sagen wir mal so. Unter anderem die MotoGP, die am Start war, und zwar in Japan. Und da läuft alles so ein bisschen darauf hinaus, dass es sich auf einen sehr spannenden WM-Kampf mit einer Entscheidung womöglich im letzten Rennen in Valencia ja, gehen wird. Weil wir jetzt zwei Fahrer haben, die ja vorne um die WM kämpfen. Das ist eben Jorge Martin und Francesco Bagnaia. Und die beiden haben auch schon im letzten Jahr um die WM gekämpft bis zum letzten Rennen. Da hat es dann am Ende Francesco Bagnaia gemacht. Momentan liegt Jorge Martin noch vor ihm mit 10 Punkten. Allerdings konnte Bagnaia an diesem Wochenende einige Punkte gut machen auf Jorge Martin. Und ja, das ist irgendwie so das Spannende bei der MotoGP, was mich auch irgendwie so fasziniert ist, dass es einfach super schnell hin und her pendelt. Wirklich an einem Wochenende ist der noch vorne, am anderen Wochenende ist es der. Das ist auch sehr streckenabhängig tatsächlich. Und ja, ich finde es irgendwie voll spannend, muss ich sagen. Und ja, es ist irgendwie so, ja, es ist einfach spannend und so ein bisschen auch unvorhersehbar, weil es ist auch super. Also das heißt super häufig, aber es ist jetzt nicht selten, dass jemand so auf Podiumskurs einfach mal das Bike dann ja ins Kiesbett quasi setzt und das war's dann mit den Punkten, ne? Also das kann super schnell passieren und es ist einfach ja auf jeden Fall echt spannend anzuschauen und ich freue mich darauf. Nächste Woche glaube ich keine MotoGP, sondern erst danach dann wieder in Australien, also einiges auf jeden Fall noch los. Dann haben wir natürlich noch einen super Rookie mit Pedro Acosta, der sich tatsächlich die Pole holen konnte, auch an diesem Wochenende. Leider beide Male das Bike weggeworfen hat, einmal in Führung liegend und einmal auf P2. Super ärgerlich für ihn natürlich, aber trotzdem auch eine starke Leistung. Ist, wie gesagt, noch Rookie, erste Saison in der MotoGP und ja, schlägt da schon echt krasse Fahrer, muss man sagen. Und ja, also MotoGP, dieses Wochenende, wie gesagt, war auf jeden Fall echt eine spannende Nummer und es läuft alles irgendwie so ein bisschen darauf hinaus, dass es am Ende ein Saisonfinale geben wird. Und das wäre echt cool, wenn das so im letzten Rennen einfach entschieden wird, wer dann am Ende den WM-Titel holt. Das ist immer eine tolle Sache irgendwie. Man ist uns aber unfassbar aufgeregt und denkt sich so, oh, wer macht's denn jetzt? Aber ich glaube, ja, das wäre schon auf jeden Fall ganz, ja, ganz cool, wenn man dann mal sieht, wie sich das so entwickelt. Genau. So, also das so ein bisschen zu MotoGP. Wie gesagt, alles voller Spannung. Mal abwarten, wie sich das dann so zu oder wie das so zu Ende geht. Genau. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen über die Formel 1 sprechen. Und da müssen wir natürlich erstmal darüber sprechen, warum ist eigentlich momentan diese Herbstpause gibt, die ist ja eher unüblich in der Formel 1, muss man sagen. Wenn man sonst schaut, die letzten Jahre war nie so eine Art Herbstpause, das ging dann immer direkt weiter. Und es sind natürlich mehrere Faktoren, die da irgendwie so ein bisschen mit reinspielen. Einmal, dass zwei Rennen tatsächlich ja quasi also verschoben worden sind und dadurch halt nicht ersetzt worden sind zu diesem Zeitraum. Also wir haben einmal das Rennen in Katar, was letztes Jahr halt im Oktober stattfand. Das wurde allerdings wegen der Hitze, die es da letztes Jahr gab, weiter nach hinten verschoben in den Rennkalender, mit der Hoffnung, dass es eben nicht so eine Hitzeschlacht wird wie im letzten Jahr. Wir wissen, was da alles passiert ist, ne? Und gleiches Ding, oder ähnliches Ding mit Japan, ist ja nach vorne in den Kalender gerückt aufgrund des Regens. Oder der Regen, der starken Regens, der oft in Japan dann ist zu diesem Zeitpunkt einfach im Jahr. Und deswegen haben beide einen neuen Platz bekommen. Es wurde aber auch kein Ersatzrennen irgendwie oder es hat sich nicht verschoben oder so irgendwas. Und deshalb gibt es jetzt momentan hier diese Pause. Weiterer Grund ist natürlich irgendwie auch so, ne, wir haben einen super langen Rennkalender mit 24 Rennen und da ist es dann im Sinne der Mechaniker und Mitarbeiter und sowas und Mitarbeiterinnen einfach eine, glaube ich, nicht die schlechteste Sache, eben noch eine Pause anzusetzen, vor allem, weil es ja jetzt wieder losgeht mit den Überseefahrten, ne? In Europa ist das jetzt nicht so das Riesending, da kannst du schnell von A nach B reisen, aber jetzt geht es ja wieder los mit den langen Flügen von, ja, keine Ahnung, Nordamerika nach Südamerika und so weiter. Und von daher, ja, ist das eventuell halt auch ein Grund, warum man sich gesagt hat, ja, nee, wir machen jetzt aber auch keine Pause. Ja, genau. Apropos Japan, dazu muss ich noch was sagen, weil wir ja gerade beim Japan Grand Prix waren. Wie gesagt, letztes Jahr war der ja noch zu diesem Zeitpunkt, also so Ende September. Mein Podcast hat auch irgendwie letzte Woche oder vor anderthalb Wochen, ich glaube am 26.09., einfach ein Jahr gefeiert. Das habe ich nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, sagen wir mal so. Also ich hatte es letzte Woche auf dem Schirm, als ich die Podcast-Folge aufgenommen hatte. Wollte ich eigentlich drüber sprechen, aber ich habe es vergessen. Und ja, jetzt habe ich es nicht vergessen. Ich wollte es einfach nochmal sagen. Ich freue mich und vielen Dank natürlich immer fürs Zuhören. Ja, fand ich irgendwie toll. Ich konnte mich nämlich noch daran erinnern, dass es der Japan Grand Prix war, wo ich angefangen habe. Deshalb, ja, war auf jeden Fall toll. Genau, also, das nochmal kurz zu Japan. Genau, wir waren aber wie gesagt dabei, dass es halt diese Herbstpause jetzt gibt. Interessant übrigens auch, es ist jetzt nicht unbedingt so eine Herbstpause wie die Sommerpause, sprich, dass man wirklich so einen Shutdown hat, wo nicht gearbeitet werden darf. In den Werken ist ganz normaler Betrieb, bedeutet, es wird weiterentwickelt an den Autos und sowas alles, ne? Also das ist anders als beispielsweise jetzt in der Sommerpause. Das Problem ist so ganz schonend für die Teams ist der Rennkalender oder die 6 verbleibenden Rennen irgendwie auch nicht. Die 6 Rennen sind tatsächlich aufgeteilt auf 2 Tripleheaders, was für die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen echt, aber auch natürlich für Fahrer echt anstrengend ist, weil man von A nach B innerhalb von 1 oder 2 Tagen gefühlt fliegt. Plus, es ist halt jetzt nicht so ein Tripleheader, wir kennen das ja manchmal irgendwie so in Europa oder so, ne, wenn man mal von, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was war, von Ungarn nach Belgien oder so reist, so, das ist jetzt nicht so weit, ne, das sind halt schon so Reisen, ne, da musst du von Austin nach Mexiko, klar, ist jetzt nicht super lang, aber musst du halt auch hinkriegen und von Mexiko auch nochmal nach Brasilien. Zeitumstellung ist natürlich auch nochmal ein Riesenthema, haben wir auch nochmal zwischen Las Vegas und Katar, was halt auch echt nochmal problematisch ist, weil man einfach nur dann ja, 2, 3 Tage hat, um sich wirklich an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Ja, also viel Reisen, viel Anstrengung, vor allem für Teams, Fahrer und sowas alles. Und hinzu kommt dann ja auch noch, dass wir noch 3 Sprintrennen, glaube ich, haben. Ne? Ja, das ist auch alles irgendwie nicht so ganz gleichmäßig aufgeteilt, habe ich das Gefühl. Also das letzte Sprintrennen ist ja schon ewig her. Das war ja in Österreich. Das war Ende Juni, beziehungsweise Anfang Juli, glaube ich. Und ja, Anfang Juli war es, genau. Und wir haben ja jetzt dann Mitte, Ende Oktober, wo das nächste Sprintrennen ist. Also hätte man vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders machen können. Generell Sprintrennen innerhalb eines Tripleheaders ist natürlich auch echt nochmal eine Nummer, muss man sagen. Vor allem auch für die Teams, was sie da alles vorbereiten müssen. Das bedeutet ja auch, dass das Auto direkt am Freitag funktionieren muss. Wird dann auf jeden Fall auch nochmal echt spannend zu sehen sein, wie sich das dann so entwickelt. Da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass einige Teams noch vor dem Sprint oder während des Sprintrenns echt nur so ein bisschen strugglen und ein bisschen Probleme haben und dann vielleicht erst zum Qualifying wirklich bei 100% sind. Ja, also das auf jeden Fall auch sehr interessant. Wir haben, wie gesagt, in Austin jetzt am kommen oder ja, am nächsten Rennwochenende, also noch eine Woche und dann ist ja der Austin Grand Prix, dann haben wir eins in Brasilien und nochmal in Katar. Ja, genau, also das sind dann noch so die Sprintrennen in der Formel 1. Genau. So, jetzt waren wir schon bei Sprint. Apropos Sprint, da gibt es natürlich auch noch ein anderes Thema, was jetzt die FIA quasi entschieden hat. Und zwar wurde ja in den vergangenen Wochen immer mal wieder von einem sogenannten Rookie-Sprint in diesem Jahr gesprochen. Der wurde jetzt ja quasi abgesagt, beziehungsweise verschoben, sagen wir es mal so. Ja, der Rookie-Sprint wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Es sei halt einfach zu umständlich und zu spontan jetzt in Bezug auf die Planung. Finde ich auch irgendwie interessant, weil Ich finde, man hat das ein bisschen spät gemerkt, oder? Also als man die Idee angesetzt hat, hat man ja gesagt, so, ja, es ist eine Möglichkeit, diesen Sprint halt stattfinden zu lassen und wir werden uns darüber so, ne, besprechen und sowas. Aber jetzt sagt man halt, ja, es ist zu spontan. Also sorry, man merkt doch von Anfang an, dass es zu spontan ist, oder? Also ich habe sowieso mich schon gewundert, warum das jetzt so schnell innerhalb von 3 Monaten oder 4 Monaten auf die Beine gestellt werden kann. Da dachte ich mir schon so, okay, krass. Ja, ich muss aber trotzdem sagen, ich finde es echt schade, weil ich fände, ein Rookie-Sprint wäre auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit. Man muss ja jetzt auch sagen, die Idee ist jetzt nicht komplett verworfen. Man hat halt nur gesagt, in diesem Jahr wird es nichts mehr. Wahrscheinlich wird es dann im Jahr 2025 darauf hinauslaufen. Genau, aber wie gesagt, ich hätte echt Bock drauf, weil ich finde es einfach eine gute Sache, dieser Rookie-Sprint. Also so, was die Ideen bisher hergeben. Ne? Man muss dann natürlich nochmal abwarten, wie es in der Umsetzung am Ende ist. Aber ich finde, dass es Vorteile für mehrere Seiten mitbringt. Also wenn man jetzt mal so für die Teams schaut, ne? Für die wäre natürlich so ein Vorteil, dass man einfach die Leistung der verschiedenen Fahrer, der Nachwuchstalente quasi einfach besser vergleichen kann. Also man kann in einem Rennen das besser vergleichen als in irgendwelchen Trainingssessions, wo man nicht weiß, wer mit welchem Programm, wer mit wie viel Tank unterwegs ist. Ne? Da kann man die Leistung so ein bisschen besser einschätzen. Für junge Fahrer bietet es eine super Chance, sich zu beweisen, sich ins Rampenlicht zu stellen, einfach mal außerhalb der Formel 1 wirklich mal so der Faktor, sag ich mal, auch so zu sein. Und von daher fände ich, dass ein Rookie-Sprint eine echt eine tolle Sache eigentlich wäre. Und ich würde mich echt freuen, wenn der dann auch stattfinden würde. Dann ja, wahrscheinlich im kommenden Jahr. Ich weiß auch gar nicht so hundertprozentig, wie die das dann geplant haben, ob man dann sagt, dass die Teams irgendwie ihre Nachwuchsfahrer in die Autos setzen, beziehungsweise setzen sie überhaupt in die Formel 1 Autos oder eher Richtung Formel 2 Autos, sowas in die Richtung. Werden es alle Formel 2 Fahrer, werden es welche aus der Formel 3? Das ist dann natürlich auch ein Thema, ne? Muss man sagen. Von daher, ja, muss man mal abwarten, aber ich finde trotzdem, dass das auf jeden Fall eine ja, coole Sache eigentlich ist. Und ich würde mich freuen, wenn so eine Art Sprintrennen eben für Rookies kommt, weil ich finde das eigentlich voll interessant, einfach mal so ein bisschen zu schauen, wie sich das dann so darstellt. Genau. Ja, also das so ein bisschen zu den Sprintrennen. Ich glaube, wir haben jetzt genug über die Sprintrennen gesprochen. Wir wollen jetzt zu einem anderen Thema kommen, was auch sehr präsent ist, und das ist nun mal das Audi Cockpit. Das Audi Cockpit in der Formel 1, was ja für nächstes Jahr immer noch nicht vergeben ist. Man hat ja mal eigentlich so Gerüchte gehört, dass so Ende September eine Entscheidung gefällt werden soll, aber man lässt sich da bei Audi echt lange Zeit, muss man sagen. Also alle anderen haben ja so gut wie alle anderen haben eigentlich ihre Fahrer fürs nächste oder fürs kommende Jahr bestätigt. Bis auf die Racing Bulls eben, aber da hat man jetzt auch diesen Wechsel mit Liam Lawson und so, ne? Und ja, der Audi-Sitz ist immer noch frei. Es gibt einige Kandidaten und ich habe mir gedacht, wir schauen uns einfach mal die Kandidaten an und schauen dann mal, wer so am besten reinpasst in das Audis-Konstrukt eigentlich. Also wir haben natürlich einmal Valtteri Bottas, der einfach aktuell noch Fahrer ist bei Sauber. Was natürlich für ihn spricht, ist ja, dass er eine Erfahrung mitbringt. Eben in der Formel 1, bei einem Top-Team wie Mercedes, aber halt auch in dem Team selbst. Also ist jetzt schon ein paar Jahre in diesem Team und hat da natürlich diese Abläufe und kennt das alles. Das ist natürlich schon ein Vorteil, den er mitbringt. Allerdings muss man halt auch sagen, dass in den vergangenen Monaten die Leistung eher schwierig war und nicht so ganz gestimmt hat. Also da waren kaum irgendwie mal so Lichtblicke, Ausrufezeichen, dass man mal irgendwie so ein krass Qualifying gebracht hat oder so. Ja, der Sauber ist wahrscheinlich auch kein gutes Auto. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass da so ab und zu einfach mal was kommt, so was, wo dann einfach mal nicht unbedingt das Auto im Rampenlicht steht, sondern einfach mal der Fahrer. Und das fehlt mir einfach bei Audi komplett, bei beiden Fahrern auch. Und das wäre halt für mich auch irgendwie so ein Ausschlusskriterium für Valtteri Bottas. Auch wenn er natürlich, wie gesagt, seine Erfahrung und so mit sich bringt, aber wir haben jetzt in den vergangenen Wochen gesehen, dass einfach Rookies, die kaum Erfahrung haben, genauso gut performen können. Siehe Oli Bearman, siehe Franco Colapinto. Klar, die brauchen Zeit und ja, das kostet und sowas, aber trotzdem machen die einen guten Job. Und deswegen finde ich, kann man natürlich auch anderen Fahrern eine Chance geben. Und einen weiteren, der natürlich bei Audi im Gespräch ist, ist Mick Schumacher. Wäre dann der zweite deutsche Fahrer neben Nico Hülkenberg. Das ist übrigens auch noch ein Punkt. Also, ne, Valtteri Bottas bringt, wie gesagt, viel Erfahrung mit. Aber man hat mit Nico Hülkenberg einfach schon jemanden, der eben Erfahrung, ne, mit sich bringt. Dann braucht man vielleicht nicht unbedingt noch einen erfahrenen Fahrer. Kommen wir aber gleich auch nochmal drauf zu. Rück. Genau, wie gesagt, Mick Schumacher, ein deutscher Fahrer, wäre natürlich fürs Audi-Team jetzt auch nicht schlecht, auch in puncto Marketing und sowas. Ist jung, auf jeden Fall noch. Also wäre so ein bisschen das Pardon zu Nico Hülkenberg. Allerdings bringt halt eben auch gleichzeitig schon mal ein bisschen Erfahrung mit in der Formel 1. Ne? Seine 2 Jahre hat da schon so eine gewisse Grundlage, was auch nicht schlecht ist. Das Problem bei ihm ist natürlich so ein bisschen, ja, was heißt jetzt der Ruf nicht, sondern einfach so das Thema bei Haas mit Günther Steiner, diese Diskussionen und sowas. Das macht es ihm einfach super schwer, in die Formel 1 zu kommen. Das tut mir auch ein bisschen leid für ihn, muss ich sagen, weil ganz ehrlich, diese Haas-Zeit, ne, das war gefühlt einfach nur Erfahrung sammeln in einem Formel-1-Auto. So, das Auto war quasi null konkurrenzfähig, im zweiten Jahr ein bisschen. Aber man muss ihm vielleicht auch einfach ein bisschen die Zeit geben. Und ich fände, er hätte schon auf jeden Fall nochmal eine zweite Chance verdient. Man könnte jetzt wirklich sagen, bei Audi erstmal vielleicht einen Einjahresvertrag, erstmal schauen, wie es geht. Und ja, im kommenden Jahr wird sowieso noch nicht das Auto werden, was Audi nach vorne bringt oder sowas. Ne? Das wird sowieso noch ein schwieriges Jahr werden, wahrscheinlich für das Team, beziehungsweise für Sauber. Ich nenne es auch dauernd Audi. Es ist ja eigentlich auch Sauber, muss man sagen, noch. Ne? Genau, also das wird sowieso schwierig. Von daher könnte man da halt wirklich einfach noch abwarten. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich glaube schon, dass Mick Schumacher definitiv eine gute und zentrale Rolle spielen kann für den Audi bzw. Sauber Sitz. Als zweiten Kandidaten, oder nee, ist gar nicht der zweite, als dritten Kandidaten haben wir dann natürlich auch noch Franco Colapinto, der jetzt so ein bisschen, ja, reingewaschen worden ist quasi. Franco Colapinto, der war ja eigentlich gar nicht so krass im Fokus. Ist auch eine interessante Geschichte, echt. Ist ja Argentinier und genau, war eigentlich gar nicht so im Fokus, weil man auch sagen muss, dass er in der Formel 2 gar nicht so gut performt hat. Das ist ja sowieso so ein Bild, was sich momentan abzeichnet. Irgendwie die Leute, die gar nicht so krass performen in der Formel 2, schaffen es trotzdem in der Formel 1 echt stark zu sein. Ne? Wir sehen das bei Kimi Antonelli, Olli Berman und jetzt halt auch bei Franco Colapinto. Die kommen alle erst im hinteren Feld der Formel 2, weil eben auch die Autos vielleicht einfach nicht so gut funktionieren wie hier bei Prema. Aber zeigen es trotzdem, dass sie in der Formel 1 was drauf haben. Also auch ein interessantes Bild, muss ich sagen. Genau, also in der Formel 2 lief es eigentlich gar nicht so ganz gut, muss man sagen. Und deswegen war es am Ende auch so eine kleine Überraschung, dass man gesagt hat, aus Williams Sicht, wir nehmen jetzt Franco Colapinto ins Cockpit. Der soll ja zumindest, wenn er kein Cockpit kriegt, wohl Testfahrer werden, beziehungsweise Ersatzfahrer werden bei Williams im kommenden Jahr. Und deswegen war das schon eine überraschende Entscheidung, aber am Ende muss man sagen, wurden wir da alle so ein bisschen von Williams, sagen wir mal, überrascht, weil am Ende war es eigentlich eine gute Entscheidung, die Williams getroffen hat. Man hat einen jungen Fahrer, man gibt ihm oder ja, sichert ihm Erfahrung zu quasi, und was auch sehr interessant ist, er macht sich damit, er macht es so gut, dass er mittlerweile wirklich bei Audi bzw. Sauber einfach auf der Liste steht. Und ich glaube, dass das auch ein Faktor ist, der Audi echt nochmal umbewegt hat, zu sagen, wir warten jetzt noch ein bisschen, weil man einfach jetzt sieht, dass die jungen Fahrer wie Colapinto echt performen. Und ich glaube, man wartet deshalb bei Audi auch noch ein bisschen ab, wie sich das alles so entwickelt. Man hat noch ein, zwei andere junge Fahrer auf der Liste. Man hat da jetzt nicht so den Riesenstress zu sagen, ne, wir müssen uns jetzt beeilen, weil sonst ist der weg vom Markt. Man weiß, dass eigentlich alle anderen Fahrer ein Cockpit haben. Es ist nur noch das Audi-Cockpit. Und von daher glaube ich, dass es am Ende auch deshalb ein bisschen der Grund ist, durch die Leistung, die Colapinto jetzt bringt, dass er zeigt, dass es auch junge Fahrer machen können, dass Audi sich da doch nochmal so ein bisschen Gedanken macht und überlegt, ah, könnten wir nicht vielleicht doch noch einen anderen. Es ist sowieso so, schwankt so hin und her. Also dann hast du manchmal so die Nachricht, dass eigentlich Bottas gefühlt schon fix ist. Dann kommt aber doch wieder Colapinto ins Spiel. Irgendwie auch Mick Schumacher, den immer mal jemand wieder reinbringt. Und deshalb ist es alles so ein großes Hin und Her. Und ich glaube, am Ende ist auch noch nicht unbedingt die Entscheidung gefallen. Ich denke, dass man da wirklich auch echt noch ein bisschen abwartet. Das, wer weiß, vielleicht auch noch wirklich noch ein paar Rennen jetzt. Genau, aber wie gesagt, wir waren bei Colapinto. Wie gesagt, in der Formel 2 eigentlich gar nicht so gut. Aber was er natürlich mitbringt, ist jung. Also, dass er noch relativ jung ist, was halt ne, eine gute Kombination wäre, weil man einfach einen Erfahrenen hat und einen Jungen, auf dem man die Zukunft aufbauen kann. Wobei man natürlich auch sagen muss, er ist Williams Junior, ne? Ist natürlich dann auch so ein Thema. Wahrscheinlich würde Williams ihn freigeben, weil ne, die Chance zum Formel 1 Cockpit ist dann da und die muss man ihm dann eigentlich auch geben. Das wäre nur fair. Und ja, Colapinto bringt dann natürlich auch schon so eine gewisse Erfahrung mit, indem er halt eben jetzt schon ein paar Rennen in einem Cockpit saß und dann doch schon das ein oder andere so angepasst, sich angepasst hat und sowas. Also wäre das auf jeden Fall echt eine gute Chance und ich glaube auch gar nicht so unmöglich, wie das vielleicht am Anfang schien, dass man sagt, ein Junge, ne? Also wäre auf jeden Fall interessant. Und ein zweiter Kandidat, den es dann noch gibt, ist Gabriel Bortoleto. Auch ein sehr interessanter Fahrer tatsächlich, ist in der Formel 2 momentan Gesamtführender sogar, hat ein echt starke Saison auf jeden Fall, kommt auch aus der Formel 3, hat die gewonnen und ist jetzt, wie gesagt, in der Formel 2 direkt so ne, mit dabei. Das war es ähnlich wie, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, wie George Russell, Charles Leclerc so. Ne? Und ja, wie gesagt, in der Formel 2 echt stark, junger Fahrer. Allerdings, was er halt im Gegensatz zum Beispiel zu Colapinto nicht mitbringt, ist halt eben die Erfahrung. Die fehlt ihm einfach. Was, glaube ich, aber jetzt gar nicht so schlimm wäre, weil er halt sich quasi eben seine Erfahrung in der Formel 2 sammelt und da halt auch ne, um den Titel und sowas mitkämpft. Unter anderem übrigens gegen Red Bull Junior Hatcher, der auch noch eine interessante Figur einnehmen könnte. Im Red Bull Zirkus, da können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen, da geht es auch nochmal rund um Liam Lawson und ne, Red Bull Junior, sorry, ist auf jeden Fall auch noch sehr interessant. Genau, also das sind so, würde ich jetzt einfach mal sagen, das sind so die vier Kandidaten, wo sich am Ende wahrscheinlich entscheiden wird, wen Audi bzw. das Sauber-Team einfach ins Cockpit setzen wird. Die Frage ist wirklich, was man bei Audi möchte. Möchte man das Team wirklich nur mit Erfahrung aufbauen oder möchte man halt auch mit Blick in die Zukunft wirklich ein konkurrenzfähiges Team bauen, was aber auch einen konkurrenzfähigen Fahrer hat, den man eventuell wirklich von Anfang an mit aufbaut und dann mit ihm zusammen quasi aufsteigt. Ähnlich wie zum Beispiel bei McLaren mit Lando Norris, der ja auch ins Team gekommen ist, als es nicht so gut lief, ne, war auch noch relativ jung und hat sich dann so stetig mit aufgebaut und wir wissen, wo McLaren jetzt steht, ne? Also ähnlich dann ja auch bei Oscar Piastri, der ja auch angefangen hat bei McLaren. Nicht so lange hat es gedauert, aber ja, auch so ein bisschen diesen Aufstieg einfach mitgemacht hat. Das ist halt wirklich die Frage, was Sauber bzw. Audi will. Ich persönlich würde es cool finden, wenn man vielleicht wirklich auf einen jungen Fahrer setzt. Soll jetzt hier nichts gegen Valtteri Bottas oder so sein. Ne? Aber ich würde es halt irgendwie cool finden, wenn man doch einen jungen Fahrer hat, dem die Chance geben würde. Wie gesagt, von den dreien finde ich es dann auch wieder schwierig, eine Entscheidung zu treffen, weil jeder so seine Vor- und Nachteile mit sich bringt. Das ist natürlich dann auch ein Thema. Gabriel Bortoleto ist ja auch McLaren Junior. Allerdings weiß der auch, dass es bei McLaren wahrscheinlich echt schwierig sein wird, da ein Cockpit zu kriegen, weil McLaren hat einfach nur ein Team, ne, nur McLaren. Und man weiß, dass Lando Norris dort schon ewig fährt und auch Oscar Piastri hat einen langjährigen Vertrag, also wird es da eher schwierig werden. Man hat aber auch bei McLaren, glaube ich, gesagt, dass man ihn freigeben würde, wenn er ein Cockpit kriegen würde. Und das, wie gesagt, das finde ich auch nur fair, ähnlich wie bei Williams dann, ne. Und dann wirklich muss man halt einfach schauen, ne? Was will man? Also Mick Schumacher, jung, Erfahrung, würde gut zum Team wahrscheinlich passen. Dann hat man einfach Colapinto und Bortoleto noch, die beide stark sind. Colapinto eben schon mit Formel 1 Erfahrung, Bortoleto dafür besser in der Formel 2 unterwegs. Ne? Müsste man dann auch schauen. Von daher wäre wahrscheinlich so ein Rookie-Sprint gar nicht so schlecht für Audi gewesen, wenn man das jetzt nochmal so mitberechnet. Aber ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wann es einfach eine Entscheidung geben wird, weil ich glaube, das könnte sich wirklich noch so ein bisschen reinziehen jetzt in Oktober, November. Da wartet man, glaube ich, einfach noch so ein bisschen ab bei Audi bzw. bei Sauber, weil man sich da einfach auch noch nicht so ganz sicher ist. Aber ja, wir warten es mal mit ab und irgendwann wird die Entscheidung kommen, spätestens zur neuen Saison. Nee, natürlich ein bisschen eher, der Sitz, alles muss angepasst werden und die Fahrer müssen ja auch trainieren und alles, ne? Also irgendwann wird die Entscheidung kommen. Wir sind gespannt, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir dann auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, nächste Woche dann die Vorschau auf den großen Preis von Austin. Mal sehen, wer dann wie performt. Red Bull wohl eventuell sogar mit Updates am Start. Wie gesagt, auch ein Sprintwochenende, über das wollen wir natürlich alle sprechen. Nächste Woche geht es dann los. Und ja, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss!
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.